In Amerika gehen Angestellte seltener ins Büro und dadurch geraten Banken in Deutschland in Schwierigkeiten. Das nennt sich Gewerbeimmobilienkrise und zeigt, wie mächtig die globalen Abhängigkeiten schon sind. Eine deutsche Bank spricht sogar von der größten Immobilienkrise seit der Finanzkrise. Woran liegt das? Wie groß ist die Gefahr für Banken in Amerika und in Deutschland? Wie sehr sind Bürohäuser auch hierzulande durch Leerstand bedroht? Das besprechen wir jetzt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanz und Immobilien. Mein Name ist Jan Hauser.
Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 5. März.
Dennis, gut, dass du da bist. Wir gehen jetzt mal ordentlich das durch, was da mit der Gewerbeimmobilienkrise in Amerika los ist und auch, was darüber sich nach Deutschland überträgt und wo vielleicht noch Gefahren schlummern. Du hast darüber ja auch schon groß in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben. Wann hast du denn das erste Mal davon den Schwierigkeiten gehört?
Ja, ich muss sagen, das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Also man hat irgendwie auch im vergangenen Jahr durchaus mal wieder gehört, dass das ein oder andere Bürohochhaus in Amerika leer steht. Aber habe ich mir persönlich, muss ich sagen, keine allzu großen Gedanken gemacht. Das ist dann gefühlt weit weg gewesen und erstmal für uns hierzulande nicht von allzu großer Bedeutung. Also das hat sich so allmählich ins Bewusstsein mir gebracht und so richtig, richtig aufmerksam wurde ich eigentlich jetzt erst vor ein paar Wochen, muss ich ehrlicherweise zugeben.
Genau, das kam alles so Schritt für Schritt und hat sich immer wieder ein bisschen gesteigert. Ich glaube, ich habe schon im Sommer vergangenen Jahres das erste Mal was gehört, dass es da Gefahren gibt für Gewerbeimmobilien und dann auch für deutsche Banken. Aber da hieß es immer noch mit Beteuerung von deutschen Banken eben, dass es bei ihnen ja alles nicht so schlimm sei, dass es eigentlich ganz okay ausgehe im Vergleich zu allen anderen Risiken, die sie haben in ihrem Geschäft. Neu ist jetzt wirklich dieses Ausmaß auch für einige deutsche Banken, die da in die Bredouille geraten. Aber zunächst einmal, wie hat das denn weiter für dich angefangen in Amerika?
Ja, in Amerika, muss man sagen, geht es vor allen Dingen um Regionalbanken. Auch deswegen haben wir die hier nicht so im Fokus, weil wir gucken natürlich auf die großen Namen. Da sind Namen dabei, New York Community Bank, hatte ich auch noch nie was von gehört, unsere US-Korrespondenten möglicherweise durchaus mal, aber die sind eben sehr involviert im amerikanischen Bürohochhäusermarkt. Das ist ein Geschäft, was sie eben nicht den Großen überlassen, sondern das machen sie stark selber und da gab es dann zunehmend Schwierigkeiten. Man hat jetzt erstmals dann so zum Jahresanfang gehört, dass der ein oder andere Probleme mit seinen Geschäftsresultaten hat und dann wird man natürlich hellhörig, vor allen Dingen natürlich immer, man muss ja den Hintergrund sehen. Wir alle haben ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass aus Amerika immer mal wieder große Krisen hier rüberschwappen. Und deswegen, glaube ich, werden so Finanzredakteure, wie wir es sind, dann und Immobilienfachleute dann auch hellhörig.
Ja, genau. Ich glaube, das war mit den Regionalbanken, die du jetzt angesprochen hast, ja schon vor einem Jahr mal ähnlich so. Genau. Da gab es eine Krise und dann ist das aber doch irgendwie halbwegs ausgestanden gewesen. Deswegen ist man jetzt vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend, wenn es da wieder um Regionalbanken geht und denkt, das kann nicht so groß werden. Aber vielleicht ja doch, ne? Insgesamt ist ja der Immobilienmarkt wirklich in Stocken geraten in den vergangenen 2 Jahren. Das hat einerseits mit den Zinserhöhungen zu tun in Europa und natürlich auch in Amerika, die einfach viel für den Kauf von Immobilien erschwert haben, dadurch, dass die Finanzierungsbedingungen schwerer geworden sind und für Bankkredite ist einfach jetzt mehr zu zahlen als vor einigen Jahren. Aber es gibt ja noch andere Faktoren und die spielen sich jetzt aus in der Gewerbeimmobilienkrise, dass das Homeoffice. Durch die Corona-Pandemie war es plötzlich nötig, von zu Hause aus zu arbeiten und sich auch in Videokonferenzen mit den Kollegen zu besprechen. Das musste funktionieren und es hat funktioniert.
Ja, genau. Und das haben wir ja auch hier erlebt. Und bei allen Nachteilen, die das vielleicht auch mit sich bringt, merken die Leute, ja, wunderbar, ich kann von zu Hause aus arbeiten. Ich muss nicht jeden Tag ins Büro kommen. Das führt aber natürlich auch dazu, dass man sich jetzt daran fast schon, dass die Unternehmen fast schon Druck aufbauen und sagen, jetzt kommt doch auch mal wieder in unsere toll ausgestalteten Büros, hat aber für den Markt, über den wir jetzt sprechen, natürlich die Auswirkung, dass ein Gebäude, was früher also einfach einen sicheren Wert hatte, wenn es gute Lage hatte, dann wusste man, ja, das wird genutzt werden als Büroimmobilie, da kann man von ausgehen. Jetzt haben die da auf einmal riesigen Leerstand. Also Amerika hat einen Leerstand, den es in der Geschichte so noch nicht gab. Das ist eine riesige Veränderung. Das hat natürlich Auswirkungen auf die ganzen Kalkulationen der Banken, ne?
Genau. Wir sitzen jetzt zwar hier im Büro, ne, sehen uns in die Augen.
Ja,
wenn wir mal
sehr mit, schön übrigens.
Ja, danke, gleichfalls. Ja. Wenn wir aber mal mit unseren Korrespondenten sprechen, dann ist das natürlich anderes. Dann machen wir auch Videokonferenzen dazu und nutzen ja auch die ganzen Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Und das ist eben auch in vielen anderen Firmen so der Fall. Und dadurch brauchen Unternehmen dann in der Regel weniger Fläche, als das noch vorher so war. Das ist in Amerika, wie du schon gesagt hast, nochmal stärker ausgeprägt. Da Schätzungen, da geht es in die Richtung, dass in den Metropolen mindestens 20% der Büroflächen ungenutzt sind. Das ist schon mal eine Hausnummer. Das
wirklich viel,
wird sich dann auswirken.
Ja.
Dennis, willst du mal raten, welche Metropolen auf der Welt dadurch am stärksten betroffen sind?
Ich wusste natürlich, was hier heute auf mich zukommt. Ich habe jetzt einfach mal, ich weiß es wirklich nicht, aber ich würde auf San Francisco tippen, weil da natürlich die ganzen Techies sitzen und die eigentlich gerne von zu Hause arbeiten würden. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist eine 1A-Antwort, schon gleich mit Erklärung dazu. Das stimmt natürlich, San Francisco ist wirklich arg gebeutelt, was das angeht. Der Leerstand gilt da nochmal als höher als woanders. Und bis 2030 kann hier die Nachfrage in San Francisco nach Büroflächen nochmal deutlich sinken, um 38%. Das haben jetzt Berater des McKinsey Global Instituts ausgerechnet. Die haben sich da im vergangenen Jahr mit den Folgen vom Homeoffice beschäftigt und eben neue Metropolen sich genauer angesehen. Neben München geht es aber dann auch eben um San Francisco, Houston, New York, London, Paris, Tokio, Peking, Shanghai.
Also Jan, wenn du das so aufzählst, dann klingt das ja jetzt für mich so, als würde dieser weltweite Büroimmobilienmarkt komplett auseinanderfallen.
Ja, so weit ist natürlich noch nicht. Ja. Es gibt ja weiterhin Büros und die werden auch genutzt, aber eben doch tendenziell weniger. Nach der Analyse da ist es so, in den Großstädten im Durchschnitt sind die Bürotage um fast ein Drittel gesunken und liegen noch bei 3,5 Tagen in der Woche. Das hört sich für mich nach einem ganz guten Durchschnittswert an. Mhm. So ist es wahrscheinlich auch bei vielen anderen, dass die mal 1-2 Tage in der Woche zu Hause bleiben, aber eben nicht ganz so. Und die Prognose der Berater für die Metropolen geht ja noch weiter, dass eben in einem mittleren Szenario die Nachfrage nach Büroflächen deutlich niedriger ausfällt im Jahr 2030 um 13%. Und jetzt kommt's, dadurch könnte die Preise für Büroflächen um 800 Milliarden Dollar sinken.
Ja, 800 Milliarden Dollar, man sagt das so schnell, aber das ist wirklich eine, ja, ist ja eine unvorstellbare Summe. Die Amerikaner nehmen das jetzt einfach so locker hin oder wie sie so sind in ihrem Optimismus oder?
Na, der amerikanische Optimismus, der ist, glaube ich, ungeschlagen. Aber natürlich gibt es da auch manchmal nicht nur Optimisten. Sehen wir auch an manchen Wahlberichterstattungen oder politischen Berichten, die es da gibt. Aber natürlich ist es schon so, dass da viel passiert ist und Amerika hat meistens noch längere Anfahrtswege zur Arbeit und sind viele aufs Auto angewiesen und das sparen sich viele. Und in New York und San Francisco ist die Zahl der Einwohner jetzt in der Innenstadt zuletzt auch gesunken, halt durch die Pandemie. Da sind viele in die Vororte oder weiter weg gezogen. Und das hat eben Folgen, so die wir hier beschreiben. Und damit kommen wir jetzt weg jetzt von den Immobilien und gehen zu deinen Spezialkenntnissen, zu deinen Banken. Wie macht sich das da bemerkbar?
Sind natürlich nicht meine Banken, ne, aber klar, ich gucke auf die. Und ja, das ist natürlich, das verändert die Kalkulation der Banken. Also einmal muss man sagen, man muss mehr Rückstellungen bilden, weil eben möglicherweise Kredite ausfallen, weil die Zinsen nicht mehr bezahlt werden können. Dann ist natürlich die Sicherheit, die dahinter steht, eigentlich auch nicht mehr so sicher, wie man vorher gedacht hat. Man hat gedacht, das ist ein Bürogebäude, das wird in einer guten Lage immer vermietet sein, da werde ich immer einen Käufer für finden. Da kann man jetzt auch nicht mehr so von ausgehen und deswegen muss man da wirklich neu nachdenken. Hinzu kommt, dass, du hattest das angesprochen, es gab eine Regionalbankenkrise in den USA schon im vergangenen Jahr, ausgelöst aus ganz anderen Gründen, aber manche dieser Regionalbanken, die jetzt Schwierigkeiten haben, haben damals angeschlagene Institute übernommen. Vielleicht sagt einem dem einen oder anderen das Stichwort Signature Bank noch was. Die wurde dann teilweise von der New York Community Bank übernommen. Das im Detail ist gar nicht so wichtig, wie die alle heißen. Man muss nur sehen, da baut sich leider ein bisschen was auf.
Ja, mir sagt das noch was.
Ja.
Das war schon ein großes Thema.
Ja, ja.
Genau. Und dann sind aber auch einige Banken in Deutschland da betroffen, die da offenbar irgendwie ihre Anteile haben.
Ja, wenn man jetzt auf Deutschland guckt, muss man sagen, es sind auch hier sehr spezielle Banken. Es sind nicht die ganz großen, um die es geht. Wir schauen vor allen Dingen auf die Deutsche Pfandbriefbank. ein Nachfolgeinstitut der Hypo Real Estate. Auch das ist irgendwie für sich besonders, spricht für sich. Die Hypo Real Estate hat in der Finanzkrise 2008, musste mit staatlichen Geldern gerettet werden.
Die waren da wirklich in großen Schwierigkeiten,
die waren damals in sehr, sehr großen Schwierigkeiten. Das ist jetzt ausgerechnet wieder
Nachfolge.
Das ist eine Art Nachfolgeinstitut. Rechtlich muss man ganz genau hinschauen, wie das genau geregelt ist. Aber sie haben einen hohen Anteil am amerikanischen, haben da hoch investiert. 15% des Kreditportfolios, das ist eine Menge. Es gibt die Arealbank, die ist nicht börsennotiert, die aber auch da eine Rolle spielt. Und die Landesbanken, auch die Landesbanken waren 2008 immer ein Thema. Also man muss sagen, es gibt spezielle Segmente im deutschen Bankenmarkt, spezielle Institute, die sich darauf irgendwie spezialisiert haben. Und die haben jetzt eben, merken die Auswirkungen.
Ja, das ist interessant, ne? Es gibt auch andere Institute, größere Institute wie die Deutsche Bank, die da auch aktiv ist und vielleicht doch auch vom Anteil groß ist und viele Kredite auch für Gewerbeimmobilien dort vergeben hat. Warum trifft es jetzt beispielsweise die Pfandbriefbank so besonders?
Ja, also die Deutsche Bank, die haben gesagt, der Anteil am Kreditportfolio Gewerbeimmobilien Amerika 3,5% in etwa. Das ist natürlich auch eine gewisse Zahl, aber das sind ja nicht alles schlechte Immobilien. Das heißt, das ist eine überschaubare Größe. Ich glaube, diese deutschen Spezialinstitute, die haben eben eine Marktlücke gesucht, haben gedacht, das ist eine Chance, anders Geld zu verdienen. Es war auch ehrlicherweise gar nicht so dumm. Man sollte sich jetzt nicht hinstellen und sagen, na ja, das war ja völlig klar und abzusehen. Nein, das war nicht so klar abzusehen, dass es sich so verändert. Wir alle wissen, was Corona mit uns allen gemacht hat. Man muss sagen, was vielleicht nicht so klug war, war eine Ankündigung der Deutschen Pfandbriefbank oder eine Aussage, die sie vor einigen Wochen gemacht haben. Die haben gesagt, wollten eigentlich die Märkte beruhigen, haben gesagt, ja, wir sind eigentlich gut durchfinanziert. Immerhin erlebe man ja gerade die größte Immobilienkrise seit der Finanzkrise. So hat das ehrlicherweise noch niemand, glaube ich, auf der Welt ausgedrückt. Und dann wurden natürlich alle hellhörig und ich weiß nicht, ob das nicht kommunikativ ein bisschen das Gegenteil ausgelöst hat. Also dann geriet schon der Aktienkurs unter Druck, die Anleihenkurse gerieten unter Druck. Die ist jetzt trotzdem ganz stabil. Diesen Donnerstag wird die Zahlen auch nochmal vorlegen, aber da werden natürlich alle genau hinschauen. Also das war vielleicht kommunikativ verbesserungswürdig, würde ich sagen.
Ja, der Aktienkurs ist deutlich runtergegangen, ne? Da wird man jetzt sehen, was in dieser Woche nochmal passiert. Deswegen ist gut, dass wir jetzt gerade darüber nochmal reden, wie das auch mit der Pfandbriefbank passiert ist und was da weiter ansteht. Also ausgeschlossen ist da ja noch nicht, wie es genau weitergeht. Und wenn wir jetzt davon hören, so, dass es die größte Immobilienkrise seit der Finanzkrise ist. Die Finanzkrise hat ja auch ihren Lauf in Amerika damals genommen, 2008. Wie groß schätzt du jetzt eine Gefahr für so ein neues Beben ein?
Ja, ist immer sehr schwierig, ne? Und im Nachhinein ist das dann immer alles viel einfacher. Ich, Stand heute, würde ich dann nicht als allzu groß einschätzen. Es gibt halt schon sehr deutliche Unterschiede zur Finanzkrise. Einmal muss man sagen, der Immobiliensektor war auch damals im Feuer. Deswegen sind heute eigentlich alle Aufsichtsbehörden, alle Experten schauen auf den Immobiliensektor. Das heißt, wenn da was kommen würde, mir sagte ein Gesprächspartner, das sei dann eigentlich eine Krise mit Ansage, da kann eigentlich niemand überrascht sein. Damals war man eher überrascht, dass vom Häusermarkt das ausging. Der zweite große Unterschied ist natürlich der Umfang der Kredite. Also dieser Gewerbeimmobilienmarkt ist nicht so klein, aber es gibt unterschiedliche Schätzungen, dass der vielleicht so 6% des Gesamtmarkts ausmacht. Das hat nicht den Umfang dieser Weltfinanzkrise damals. Außerdem muss man halt sagen, es sind auch andere Leute betroffen. Damals waren ja vor allen Dingen in Amerika Hausbesitzer betroffen, ganz normale Hausbesitzer, die standen vor den Trümmern ihrer Existenz. Das hat natürlich direkt Auswirkungen auf das wirtschaftliche Leben, auf die Stimmung der Menschen. In Deutschland haben wir es vielleicht nicht so stark gemerkt, aber da war das schon existenziell. Also auch das sieht man nicht. Deswegen, da würde ich auch ein bisschen bremsen. Und natürlich haben wir nicht dieses besondere Instrument, du erinnerst dich, damals gab es diese Subprime-Kredite, das waren ja verpackte Kredite, die man irgendwo einfach weiterverkauft hat, das war so ein Schema, was sich die Banken überlegt hatten, um mehr Geld zu verdienen und am Ende wusste eigentlich niemand mehr, wer hat denn jetzt eigentlich welche Anteile an welchem Hauskredit, ein amerikanischer Hauskredit lag irgendwo hier bei deutschen Banken auch da wieder. Heute, da ist man etwas weiter und hat eine andere Transparenz. Einen Punkt will ich aber sagen, den man immer im Auge behalten muss, die ganze Finanzmärkte funktionieren ja immer über Vertrauen und also über eine urmenschliche Emotion. Und Problem ist eben, wenn diese Emotion einmal ausgelöst wird, aus welchem Grund auch immer, ja, also wenn man sich nicht mehr vertraut, dann kannst du noch so viel rechnen, da kannst du noch so viel vorrechnen, wie liquide du bist und alles als Bank, dann gibt es Schwierigkeiten. Das ist so ein bisschen das Risiko, aber zurzeit wollen wir bremsen, also auch nochmal die Pfandbriefbank, vielleicht muss man auch nochmal sagen, das ist alles verkraftbar zurzeit, was die machen. Also da, aber es gibt immer dieses Grundsorge, dass irgendwann das Vertrauen erschüttert ist. Jetzt bist du ja der Experte für tatsächlich nochmal speziell Deutschland, oder? Da würde ich sagen, wir haben auf Amerika geguckt. Ja. Wir haben gesagt, was ist mit Finanzkrise? Wie sieht's denn jetzt hier wirklich mit den Bürohochhäusern aus? Wir haben ja da auch schon immer mal wieder von Schwierigkeiten gehört.
Ja, ich würde sagen, da gibt es schon Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland. In Deutschland ist das noch nicht so ganz durchgesetzt wie in Amerika mit den Schwierigkeiten der Gewerbeimmobilien. Aber es ist doch klar, dass auch die Büroimmobilien, die Bürohäuser hier in deutschen Städten vorm Wandel stehen. Das hat auch mit dem Homeoffice zu tun, dass natürlich sich die Unternehmen überlegen, wie können wir jetzt die Mitarbeiter ins Büro am besten beordern und wieder zurückbringen, was brauchen wir da? Da gibt es halt den Wandel in den Bürogebäuden, dass es weniger weg von Einzelbüros geht, hin zu Konferenzebenen, wo, wenn die Mitarbeiter schon da sind, sich gut miteinander austauschen können. Das ist so ein Wandel, den es gibt. Es gibt noch verschiedene andere, zum Beispiel ist es mit der Energiewende und der Nachhaltigkeit ein großer Punkt. Wichtig ist eben vielen inzwischen, dass das Gebäude grüner ist als früher. Gerade wenn es jetzt um Umzüge geht oder neue Flächen, die da in Bezug genommen werden, dann soll der Energieverbrauch, spielt da schon eine Rolle. Aber gleichzeitig auch für die Bewertung von Investoren, die in den Unternehmen sind. Die Unternehmen schreiben das ja selbst auch in ihre Nachhaltigkeitsberichte, wie gut sie eben dort mit umgehen. Oft ist so dann von der Zweiteilung die Rede, ne? In guten Lagen, mit einer Bahnanbindung, mit vielen Geschäften, mit Restaurants auch, wo die Mitarbeiter mal zwischendurch hingehen können oder davor oder danach, da wird die Nachfrage tendenziell weiter hoch sein. Das wird wahrscheinlich gut gebucht werden, kommt natürlich immer auch auf den Preis an. Aber schwieriger wird's, wenn die Gebäude schon in die Jahre gekommen sind, wenn da wenig passiert ist, wenn die Anfahrtswege schwieriger sind, dann ist das eher schwieriger. Mhm. Und so die Immobilienberater Savils haben jetzt berechnet, dass viele Unternehmen einfach ihre Büroflächen deutlich senken werden. Das variiert natürlich stark, aber mit steigender Betriebsgröße nimmt das tendenziell zu. Und der Anteil der Unternehmen kann da deutlich im mittleren zweistelligen Prozentbereich liegen. Und das macht sich dann eben auch in deutschen Städten bemerkbar. Ja. Nicht gleich, aber schon bald.
Jetzt fällt einem natürlich sofort ein großes Immobilienprojekt der letzten Zeit ein, das ja, immer in Deutschland zumindest im Fokus war, der Elbtower natürlich. Ah. Ist das jetzt eigentlich eine gute Sache, eine schlechte Sache? Wie geht man mit so einem Gebäude um?
Genau, der Elbtower ist auch ein Beispiel, leider eher ein schlechtes Beispiel, weil er ja Schwierigkeiten hat. Er wird jetzt nicht weitergebaut. Da müssen wir mal abwarten, was passiert. Er war natürlich auch mit Hotels und anderen Geschäften gedacht, aber hauptsächlich als ein großer Büroturm. Und er sollte ja höchste Turm Hamburgs werden und soll das immer noch. Und das drittgrößte Hochhaus Deutschlands. So, deswegen ist da ordentlich viel Fläche dabei. Aber so muss man dazu auch sagen, die Schwierigkeiten beziehen sich dadurch auch, dass es nicht so viele Mieter gab, die jetzt bisher schon klar gesagt haben, dass sie dort einziehen werden. Und insgesamt kann man vielleicht für Hamburg sagen, dass der Mietmarkt dort nicht so leicht ist, dass jedenfalls so viele zusätzliche Fläche jetzt nicht unbedingt braucht, wenn man das sagen will. Mhm. Es gibt auch andere positive Beispiele, wenn du willst.
Ja, aber sicher positive Beispiele, da sind wir immer für zu haben, ne?
Ja, da sind wir natürlich in Frankfurt, hier bei uns direkt um die Ecke, da werden auch Hochhäuser gebaut, die auch weiterhin gebaut werden und keinen Baustopp haben. Das gibt die Entwicklung hier vor, heißt das. Das sind 4 Hochhäuser in der Innenstadt, die groß gebaut werden. Der größte davon ist der Büroturm, T1 heißt der. Der hat jetzt schon einen Vermietungsstand von 70%. Dort ziehen Mieter ein. Das ist erstmal positiv zu bewerten, dass da was Neues entsteht und eben auch angezogen wird und was Neues hier direkt in der Innenstadt an Flächen belegt wird. Aber andererseits ziehen die Mieter dann ja woanders aus. Da muss man dann erstmal jetzt abwarten, wie das in den Gebäuden weitergeht, was da möglich ist, dass man sich erneuert oder andere findet, die dort einziehen.
Also hierzulande vielleicht dann doch, also wir haben über alles gesprochen, aber hierzulande zumindest vom Markt her nicht die ähnlich angespannte Lage wie in Amerika, das kann man nicht sagen.
Ja, würde ich so sehen. Genau, man weiß natürlich nicht, in welche Richtung es weitergeht mit dem Homeoffice. Man hört ja auch von manchen Unternehmen, dass da Streit gibt, wie es genau weitergeht. Aber auch hierzulande wird sich die Büronutzung tendenziell verändern. Die Berater von McKinsey haben ja eben auch München zum Beispiel angesehen und können da auch in einem negativen Szenario dann auf einen geringeren Bedarf im Jahr 2030 von 27%, was da niedriger liegt als im klassischen Büroleben im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie. Das ist dann eben deutlich weniger.
Also es wird auch jetzt in den nächsten Monaten, ich glaube, das kann man absehen, es wird so ein kleiner Wettstreit oder ein kleiner Kampf auch zwischen Mitarbeitern und Unternehmen stattfinden. Ich glaube, man sieht es ja sehr, du hast es schon mal angesprochen, deutlich an der Deutschen Bank, die versucht jetzt wirklich die Führungskräfte, aber auch die mittleren Ebenen wieder mehr ins Büro zu beordern und das passt vielen da nicht. Es geht, glaube ich, im Endeffekt um 3 Tage, aber
die sie in der Woche da sein sollen,
genau,
was gar nicht so viel
genau,
klingt.
Genau, es klingt eigentlich in Ordnung. Ich glaube, es gibt auch ein bisschen Streit um die Brücken, um die Tage am Montag und Freitag, das ist typisch, ist ja völlig klar. Aber ich glaube, diese Auseinandersetzung, die wird sich noch eine Zeit hinziehen. Tja, ja. Man kann alles versuchen. Ne?
Ja, vielleicht müssen Unternehmen auch viel mehr auf die Mitarbeiter zugehen und denen positive Anreize bieten, als jetzt irgendwie das nur qua Vorschrift durchzusetzen. Ja. Das höre ich von vielen Unternehmen auch, wenn ich jetzt hier unterwegs bin, auch hier in Frankfurt in den Immobilientürmen, die versuchen, das nett einzurichten, versuchen irgendwie ein Bistro mit einem guten Kaffee da zu haben, damit sich die Mitarbeiter austauschen können. Manchmal gibt es einen Reparaturservice für Fahrräder und eben offene Zusammenkünfte für alle Kollegen.
Ja, man muss
eine Entwicklung.
Man muss mehr tun, aber ich glaube, was doch wahrscheinlich absehbar ist, so richtig zurückdrehen wird man das nicht mehr.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das wird schon sehen und wir werden das weiter beobachten.
Und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Jan, was hast du denn dieses Mal dabei?
Diese Woche könntest du es riechen. Und zwar ganz verschiedene Düfte.
Oh ja, das klingt sehr gut. Ich habe eine gewisse Vorahnung, aber...
Ja, ob es wirklich gut riecht, das kommt dann, ist eine Geschmackssache. Aber du hast bestimmt einen guten Riecher. Es geht um Parfüm, um die Kette Douglas. Mhm. Die sind ja in mancher Innenstadt zu finden und die Filialen riechen dann entsprechend der Produkte, die dort alle zu finden sind. Das werden viele Gerüche verströmt. Und jetzt will das Unternehmen an die Börse und damit sind wir in unserem Beritt, ne?
Ja, absolut. Man weiß, es soll vor Ostern sein, also nicht, also gar eine Woche vor der Karwoche, weil die Karwoche gilt immer als eine, wo man keinen Börsengang macht. Das ist irgendwie so eine Regel. Interessant wird für uns natürlich sein, wie wird der Preis für die Aktie sein? Da gibt es noch keine Zahlen zu. Das muss man abwarten. Douglas hat auch eine verrückte Börsengeschichte mal hin und her.
Die waren schon länger mal.
Ja, genau. Ne? Ich weiß auf jeden Fall, wen es interessiert, nämlich meine Frau. Da musste ich häufig Dinge bei Douglas kaufen. Also sie wird sich für diesen Börsengang irgendwie interessieren, denke ich mal. Könnte sein, dass das tatsächlich mal mehr Leute interessiert als ein normaler Börsengang.
Ja, es ist zumindest ein Name, der einem was sagt und womit man vielleicht Verschiedenes verbindet. Ne? Aber es soll auch viel tatsächlich weiterhin bei Douglas in der Hand der bisherigen Eigentümer sein. Mehr als ein Fünftel geht dann in Streubesitz über. Und bisher sind eben die Eigentümer, die Private Equity Gesellschaft CVC als Mehrheitseigner und die Gründerfamilie Kreke in der Minderheit dort. Mit dem Börsengang soll rund 800 Millionen eingelöst werden, hauptsächlich um die Schulden zu tilgen.
Ja, das ist natürlich immer eher nicht so toll aus Sicht von Aktionären. Also ich bin mal gespannt, wie das laufen wird. Wir hatten ja dieses Jahr, glaube ich, einen Börsengang aus einem ganz anderen Bereich erst. Das war die Panzeraktie Renk. Die ist natürlich hervorragend gelaufen vor dem Hintergrund der ganzen Kriege. Das ist jetzt ein ganz anderes Feld. Wir sind gespannt.
Das war wieder eine Folge des FAZ-Podcasts für Finanz und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche.
Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.
Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de/deinleben.